Das ist der klassische Fall der sogenannten mittelbaren Diskriminierung. Wenn ich 1971 was versprochen habe, was ich 2023 erfüllen muss, dann ist es hilfreich, wenn man die vertraglichen Unterlagen dazu hat. Wenn er berät, dann muss er richtig und vollständig beraten. Und wenn er das nicht tut, dann ist er in der Haftung.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente und Altersvorsorge,
über demografische Themen und Investmentideen. Mein Name ist Annika Schulz.
Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir beide sprechen,
schreiben und streiten für das DIA.
Annika, ich weiß ja nicht, wie du es hältst, wenn du wissen willst, was bei dir im Kiez oder in Berlin so los ist. Also ich habe extra eine Regionalzeitung abonniert, den Tagesspiegel, und ich schaue sehr oft den Regionalsender, den RBB.
Naja, Fernsehen ist ja nicht mehr so up-to-date. Also ich schaue auch manchmal die Abendschau. Ich bin da aber, glaube ich, ziemlich alleine, wenn ich so meine Freundinnen angucke. Und Zeitungen, also sowas kommt mir nicht ins Haus.
Das hatte ich jetzt fast vermutet, ja. Aber hast du denn dennoch mitbekommen, was beim RBB so in den letzten Monaten los war?
Ja, mit der Intendantin, das meinst du?
Ja, das auch, aber da gab es noch viel, viel mehr. Die hatten kein Geld, das war dann mit den vollen Händen ausgegeben und die Budgets ausgeschöpft. Und dann gab es noch ein spektakuläres Urteil, und zwar wurde dem Verwaltungsdirektor vor Gericht seine Betriebsrente aberkannt.
Dann haben sie wahrscheinlich für die Intendantin so viel Geld verschleudert, da blieb dann kein Geld mehr für die Betriebsrentner.
Ja, das könnte man jetzt vermuten. So war es aber nicht. Die Richter meinten einfach, die Betriebsrente ist unangemessen hoch.
Okay, das ist ja eher selten. Wenn die Betriebsrente mal vor Gericht landet, dann ist sie ja meistens eher zu niedrig oder wird gar nicht gezahlt.
Ja, da hast du recht. Also das ist sicher ein ausgefallenes Beispiel. In der Regel sind es wohl andere Gründe, die zu Urteilen zur Betriebsrente führen. Aber ich schlage vor, wir schauen uns doch mal an, wann passiert denn das wirklich? Wann landet die Betriebsrente vor Gericht?
Das ist eine gute Idee, und da fragen wir am besten jemanden, der Betriebsrentner vor Gericht vertritt.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Dr. Sven Jürgens, bei uns im Podcast Rente gut, alles gut.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, ich begrüße Sie in unserer kleinen Diskussionsrunde. Lassen Sie mich Sie kurz vorstellen. Sie sind Rechtsanwalt, seit 1997 zugelassen als Anwalt. Und Sie sind Fachanwalt für Versicherungsrecht und Arbeitsrecht und zugleich Experte für die betriebliche Altersversorgung. Und, das fand ich spannend, Sie werben im Internet mit einem Spruch von Seneca. Und zwar, wo Gerechtigkeit herrscht, da herrscht auch Freiheit. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Also es ist tatsächlich so, ich bin seit 20 Jahren zugelassener Rechtsanwalt. Die letzten etwas über zehn Jahre, ja, schwerpunktmäßig tatsächlich im Betriebsrentenrecht unterwegs. Das ist ein Thema, was die Kolleginnen und Kollegen von mir etwas stiefmütterlich behandeln, aber völlig zu Unrecht, denn es ist wahnsinnig spannend und es gibt jeden Tag Frisches und Neues, was spannend ist.
Ja, Klaus und ich, wir haben gerade über den Fall gesprochen beim RBB, wo der Verwaltungsdirektor da Probleme hatte mit seiner Betriebsrente, die zu hoch war, wo das Arbeitsgericht sie dann für nichtig erklärt hat. Jetzt in diesem konkreten Fall, wenn Sie jetzt da gefragt worden wären, wen hätten Sie lieber vor Gericht vertreten, den Verwaltungsdirektor oder den RBB?
Ehrlich gesagt, den Verwaltungsdirektor. Ich bin ein Verbrauchermensch, und ich glaube, dass auch in solchen Verhältnissen, das ist natürlich High-End, muss man ganz klar sagen, und was da gelaufen ist, ist wirtschaftlich auch nicht wirklich nachvollziehbar für den Normalsterblichen. Aber trotzdem ist es natürlich ein Machtverhältnis zwischen so einer Organisation wie RBB und einem Verwaltungsdirektor, wo ich ganz gerne eher auf der Arbeitnehmerseite, wenn man so möchte, gestanden hätte.
Nun ist ja die Klage gegen eine zu hohe Betriebsrente eher die Ausnahme. Welche anderen Umstände führen denn viel häufiger zu Klagen vor Gericht?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Streitigkeiten. Also ein Punkt ist natürlich die ganz große Frage, wie viel Betriebsrente bekomme ich überhaupt? Das ist nämlich meistens gar nicht so einfach zu klären. Da muss man einfach mal sich anschauen, was ist denn ursprünglich mal zugesagt worden, was ist eigentlich vom Arbeitgeber versprochen worden und was wird jetzt aktuell gezahlt. Da gibt es nämlich zum Beispiel deswegen Schieflagen, wenn wenn es ein System ist, wo es einen Dritten gibt, der das Ganze abwickelt, zum Beispiel eine Pensionskasse. Die dürfen satzungsgemäß ihre Leistungen kürzen. Das heißt aber nicht, dass der Arbeitgeber damit aus der Nummer raus ist, sondern der muss das auffüllen. Und das passiert häufig oder ja fast schon in der Regel nicht. Das sind viele Fälle, die bei mir auf den Tisch kommen, dass es eben Rentner gibt, die feststellen, ich kriege viel weniger, als ich ursprünglich mal zugesagt bekommen habe. Und ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr noch obendrauf. Ein anderer Ansatzpunkt ist die Problematik, dass solche Versprechen oder solche vertraglichen Beziehungen ja lange laufen. Ich habe viele Menschen, die Anfang der 70er Jahre ins Erwerbsleben eingestiegen sind und die dann jetzt bei Rentenbeginn oder in der Leistungsphase feststellen, da stimmt was nicht, ich muss da mal nachfassen, und die stellen dann fest, ich habe die Unterlagen gar nicht mehr. Wenn man dann zum Arbeitgeber geht, dann kann es auch Probleme geben. Denn bei ganz vielen Arbeitgebern ist im Kopf, ich habe hier steuerlich und zivilrechtlich Aufbewahrungsfristen von 10 Jahren, danach ist Schluss. Aber wenn ich 1971 was versprochen habe, was ich 2023 erfüllen muss, dann ist es hilfreich, wenn man die vertraglichen Unterlagen dazu hat. Und das kann wirklich Probleme geben. Ich habe gerade ein Verfahren gegen eine Bank im Schwäbischen, die haben die ganzen Unterlagen, also eine große, bekannte Bank, die haben die ganzen Unterlagen nicht mehr, die haben die durch den Schredder gejagt. Das sind natürlich interessante Herausforderungen, ja. Das ist gar nicht so selten. Und deswegen lohnt es sich für, also sowohl für Betriebsrentner als natürlich auch für Arbeitgeber, immer das genau und sauber zu dokumentieren, lieber noch einen doppelten Boden einbauen und irgendwo ein Backup machen und eben auch regelmäßig kontrollieren, stimmt denn die Zusage noch mit dem überein, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe? Was hat sich in der Gesetzgebungslandschaft geändert? Muss ich vielleicht was anpassen, ändern, modifizieren? Da sollte man immer am Ball bleiben.
In der betrieblichen Altersvorsorge ist ja oft eine Versicherung, also eine Direktversicherung, eine Pensionskasse oder ein Pensionsfonds involviert. Wen verklagt der Arbeitnehmer jetzt da eigentlich, wenn er mit seiner Rente nicht zufrieden ist? Den Versorgungsträger oder lieber den Arbeitgeber?
Wir Juristen haben einen Lieblingssatz, der lautet, das kommt darauf an.
Das habe ich jetzt befürchtet.
Das kennen wir schon irgendwoher.
Aber eigentlich, also die Regel ist, dass man sich an den Arbeitgeber wendet. Ja, bei einer Pensionskasse kann man aber unter bestimmten Voraussetzungen auch direkt klagen. Das geht tatsächlich. Aber normalerweise ist der Ansprechpartner der Arbeitgeber. Das ist der Vertragspartner, der einem was zugesagt hat. Und nur dann, wenn das dort in Schieflage gerät, dann kommt man auf den Dritten zu. Das ist so meine Vorgehensweise. Und natürlich kann es auch Fälle geben, wo zum Beispiel mal der Pensionssicherungsverein auf dem Tapet ist, weil es eine Insolvenz gibt. Und dann hat man noch jemand anders mit im Boot, ja. Also man kann sich teilweise wirklich raussuchen, aber in der Regel ist der Ansprechpartner der Arbeitgeber.
Sie hatten schon darüber gesprochen, dass die Höhe der Betriebsrente ein häufiger Streitpunkt vor Gericht ist. Nun ist nicht nur die Höhe zu Beginn der Rentenzeit vielleicht streitanfällig, sondern auch die späteren Anpassungen, denn der Arbeitgeber ist ja verpflichtet, im Laufe der Rentenzeit die Rente anzupassen. Was macht ein Betriebsrentner, wenn es keine solche Anpassung gibt?
Also da legen Sie tatsächlich den Finger in die Wunde. Das ist ein Thema, was jetzt unheimlich an Fahrt aufnimmt. Also das mache ich auch eigentlich schon von Anfang an. Das ist aus anwaltlicher Sicht eigentlich ein relativ schlankes Thema und gut zu bedienen, obwohl die Rechtsprechung da auch an Fahrt zunimmt. Wenn man als Betriebsrentner da merkt, dass die Teuerungsrate macht sich im Geldbeutel bemerkbar, sollte man sich genau anschauen, was man da für Möglichkeiten hat. Zum einen gibt es den Paragraphen 16 Betriebsrentengesetz, der sagt, dass während der Leistungsphase, also während des Bezuges der Betriebsrente, der Arbeitgeber verpflichtet ist, alle 3 Jahre eine Prüfung durchzuführen. Und dabei muss er die wirtschaftlichen Interessen des Betriebsrentners gegen die eigenen wirtschaftlichen Interessen abwägen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Arbeitgeber darauf reagieren kann. Er kann zum Beispiel die Rente anpassen nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes für Deutschland oder der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen im Unternehmen. Meistens ist es der Verbraucherpreisindex. Wenn wir uns anschauen, was da in den letzten Jahren los war, können Sie sich vorstellen, die letzte Anpassungskampagne, die jetzt so 2023 durchgelaufen ist, da waren auf jeden Fall 2-stellige Prozentzuwächse da. Es gibt auch welche, die steigen noch mehr. Es gibt ein paar Ausnahmetatbestände, auf die sich der Arbeitgeber berufen kann. Der kann zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen sagen, das kann ich nicht stemmen. Da sind aber die formalen Hürden sehr, sehr hoch. Da muss er eine ganz knackige Begründung liefern und darf auch nur bestimmte Punkte ansprechen. Also man sollte sich das auf jeden Fall anschauen und man sollte sich selber das auf Wiedervorlage legen als Rentner.
Schauen wir nochmal ein bisschen genauer auf die Inflationsanpassung. Also der Arbeitgeber ist ja verpflichtet, die Betriebsrente an die Inflation anzupassen. Das haben Sie ja gerade schon gesagt. Wir hatten dazu auch mal eine DIA-Digitalveranstaltung im Juli. An alle unsere Zuhörer, die das nochmal nachschauen wollen, den finden Sie auf unserem YouTube-Kanal, den Mitschnitt von DIA-Digital, wo Herr Jürgens auch einer unserer Diskussionsteilnehmer war. Herr Jürgens, was macht denn jetzt eigentlich der Arbeitnehmer oder wie findet er überhaupt heraus, ob diese Anpassung, die gemacht worden ist, richtig war?
Also der Arbeitgeber, der muss eine Ermessensentscheidung treffen. Ja, die sollte er, das ist der Tipp für die Arbeitgeber, sollte er schriftlich machen. Er muss es nur dann schriftlich machen, wenn er ablehnt aus wirtschaftlichen Gründen. Also es kann sein, man hat einen Lohnzettel oder einen Auszug von der Betriebsrente, wo plötzlich ein bisschen mehr draufsteht und der Arbeitgeber hat sich gar nicht dazu erklärt. Dann sollte man zum einen mal selber nachrechnen. Da kann man einfach ins Internet gehen. Da gibt es Rechner von Destatis, also vom Statistischen Bundesamt oder von anderen Stellen, wo man diesen Verbraucherpreisindex nachvollziehen kann. Da kann man für sich selber eine Berechnung anstellen. Wenn der Arbeitgeber nach der Lohnentwicklung anpassen will, dann muss er es tatsächlich begründen. Da muss er erklären, wie er in welche Gruppe man eingeordnet wurde als Arbeitnehmer. Dann kann man prüfen, ist das richtig, ist das falsch. Da gibt es eine ganze Menge Dinge zu berücksichtigen. Aber wenn man da nicht weiterkommt, und das ist eben als Laie oder als Betriebsrentner sicherlich nicht so einfach, sich da durch den Paragraphendschungel durchzufinden, dann sollte man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und einfach mal checken lassen, stimmt denn das, was da jetzt passiert ist?
Und dieser Rechner noch als kleine Nachfrage, den Sie gerade genannt haben, der ist jetzt für den Arbeitnehmer oder für den Arbeitgeber?
Naja, für beide. Also aus Arbeitnehmersicht geht es natürlich darum, ich möchte gerne mehr Geld. Und aus Arbeitgebersicht geht es darum, ich muss meine gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen. Denn wenn der Arbeitgeber das nicht macht und den Kopf in den Sand steckt, dann kann das relativ unangenehm werden, weil es gibt die sogenannte nachholende Anpassungsprüfung. Das heißt, wenn der Arbeitgeber nichts macht und der Arbeitnehmer irgendwann dahinter kommt, dann kann er noch sehr, sehr lange rückwirkend die Anpassung verlangen. Nehmen Sie mal an, ich habe gerade einen Fall, 2002 war Rentenbeginn, es ist nie angepasst worden, dann wird zurückgreifend auf den Zeitpunkt des Rentenbeginns angepasst. Und dann können Sie mal hochrechnen, was da in der Zwischenzeit inflationstechnisch passiert ist. Unter Umständen gibt es auch Schadenersatzansprüche für die unterbliebenen Anpassungen. Das ist in der Rechtsprechung leider noch hochstreitig. Aber wie gesagt, das kann teuer werden und dann muss man hohe Nachzahlungen leisten. Das bringt auch keinen Vorteil.
Neben der Höhe und der Anpassung der Betriebsrente habe ich den Verdacht, gibt es noch einen dritten, ebenfalls sehr streitanfälligen Punkt. Und zwar ist das die Gleichbehandlung oder im Gegensatz die Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern mit Blick auf die Betriebsrente. Ein Arbeitgeber könnte ja zum Beispiel Führungskräfte, die er sehr stark binden will ans Unternehmen, besser stellen als den durchschnittlichen Arbeitnehmer. Darf er sowas?
Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich war gerade in Köln auf einer Fachtagung der Arbeitsrechtler, wo wir dieses Thema und die Entwicklung dazu auch intensiv diskutiert haben. Also es gibt natürlich einen grundrechtlichen Schutz. Es gibt die Gleichbehandlung nach Artikel 3 Grundgesetz. Da steht im Prinzip drin, kapriziert aufs Arbeitsrecht, dass Gleiches gleich behandelt werden muss. Das heißt, wenn ich ungleich behandeln will, dann brauche ich einen sachlichen Grund. Und der unterliegt einer gerichtlichen Kontrolle. Also da kann man nicht so leicht mauscheln. Jetzt ist vielleicht der Vergleich Arbeitnehmer und Leitender oder sowas, da kann man irgendwie vielleicht noch Argumente finden. Aber, und das ist das Spannende, dieser ganze Gleichbehandlungsgrundsatz und dieser Arbeitnehmerschutz, der ist überformt durch Europarecht. Und da gibt es mittlerweile über 20 Richtlinien, die einschlägig sein können, aus denen sich ein relativ enges Korsett für Ungleichbehandlung ergibt, sei es Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts oder diese ganzen AGG-Tatbestände oder eben auch wegen Alter zum Beispiel. Ja, also man muss als Arbeitgeber ganz, ganz, ganz genau aufpassen, inwieweit man da die Behandlung unterschiedlicher Mitarbeiter auffächert. Denn unterm Strich, wenn das schief läuft und zwei Leute unterschiedliche Leistungen bekommen, dann kann der die schlechtere Leistung bekommt, herkommen und sagen, ja, der andere kriegt mehr, das hätte ich auch gern, Artikel 3 Grundgesetz. Und dann ist es natürlich, dann ist der Schuss komplett in den Ofen gegangen. Also es wäre...
Dann wird es teuer. Wie sieht denn das aus mit der Ungleichbehandlung bei Teilzeitbeschäftigung? Also haben Sie da Gibt es da auch Berechnungen der Betriebsräte, die da vielleicht falsch sind oder wo jemand sich ungerecht behandelt gefühlt? Haben Sie sowas schon mal gehabt?
Also ich habe das schon gehabt in anderem Zusammenhang. Interessanterweise im Zusammenhang mit der Betriebsrente noch nicht. Ich weiß nicht, ob die Arbeitgeber da wach genug sind oder ob es einfach nicht bei mir auf dem Tisch landet. Aber das ist natürlich, das ist der klassische Fall der sogenannten mittelbaren Diskriminierung. Also ich diskriminiere jetzt nicht jemand, weil sie eine Frau ist, sondern ich diskriminiere Teilzeitbeschäftigte. Und da hat die Rechtsprechung schon vor langer Zeit festgestellt, hoppla, Teilzeitbeschäftigte sind ja überwiegend Frauen. Das heißt, wenn ich Teilzeitbeschäftigte schlechter behandle, dann diskriminiere ich Frauen. Und über diese Kurve ist das sozusagen glatt gezogen worden. Das heißt, ich darf Teilzeitkräfte nicht schlechter behandeln als Vollzeitkräfte.
Was wäre denn eine gerechte Behandlung? Teilzeit in Relation zu den Stunden, die sie hat im Vergleich zum Vollzeitbeschäftigten? Also was weiß ich, wenn ich eine halbe Stelle noch habe, auch nur die halbe Betriebsrente? Darf man so rechnen?
Letztendlich, also es orientiert sich am Umfang der Tätigkeit beziehungsweise an der Vergütung, aber genauso ist es. Also es ist natürlich leistungsorientiert. Gleichbehandlung heißt nicht, dass der Teilzeitbeschäftigte das Gleiche kriegen muss wie der Vollzeitbeschäftigte, sondern nur technisch oder rechnerisch ein Äquivalent. Ja? Also man darf jetzt zum Beispiel
sonst
nicht sagen...
Sonst wäre es ja auch wieder unfair, ne? Wenn
genau.
weniger arbeitet und dann... Ja,
ja. Also eine Diskriminierung wäre es, wenn man sagt, naja, also unsere... 15-Stunden-Kräfte kriegen keine Betriebsrente und die ab 16 arbeiten, die bekommen eine. Das ginge nicht. Ja, man kann aber sagen, ich schaffe ein System, wo ich anknüpfe an den Umfang der Tätigkeit und danach wird dann berechnet, was zum Beispiel als Arbeitgeberzuschuss geleistet wird oder wie man das auch immer handelt.
Nun sind ja viele Versorgungswerke in die Jahre gekommen. Unternehmen haben zum Teil fusioniert, sie haben andere Unternehmen aufgekauft. Damit kommt oftmals auch ein neues Rentensystem noch mit in das fusionierte Unternehmen, was dazu führt, dass viele Arbeitgeber die alten Systeme zusammenführen wollen oder auch modernisieren möchten. Bieten solche Umbauten Konfliktstoff, weil vielleicht die Arbeitnehmer vermuten, es sollen da sozusagen Ansprüche vermindert oder abgebaut werden?
Auf jeden Fall. Also das ist immer ein ganz großer Konfliktstoff und es ist auf Arbeitgeberseite häufig mit sehr hohen Hürden oder mit unlösbaren Schwierigkeiten verbunden, weil die Systeme teilweise sehr, sehr inhomogen sind. Ich möchte es nur als Beispiel sagen, das sind keine Mandanten von mir und das ist der Presse entnommen. Ich habe da Verbraucherseite auch mit denen zu tun. Das ist die Fusion der Deutschen Postbank AG mit der Deutschen Bank.
Oh.
Das ist eine Katastrophe. Ich habe, also sie kriegen da auch keine Antwort, keine Auskunft, Datenschutzauskunft wird nicht beantwortet, nichts. Die kriegen das nicht auf die Reihe. Und ich habe neulich einen Kollegen getroffen, der macht Bank- und Kapitalmarktrecht und der kam wutentbrannt auf mich zu und sagt, ja, also diese Postbank, das ist ja wirklich furchtbar. Das ist, die haben, die kämpfen, ja, aber die kriegen es nicht auf die Reihe und die kämpfen auf einer Ebene im ganz normalen Arbeitsrecht. Und da können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn Sie verschiedene Versorgungssysteme haben, die teilweise auf Tarifverträgen beruhen,
ja.
Die eine jahrzehntelange Historie haben und natürlich ganz viele Arbeitnehmer, wo auch jeder Einzelne so ein bisschen auf den Prüfstand muss. Aber natürlich muss man das handeln und man kann es auch handeln und man darf diesen Konflikt nicht scheuen, sondern muss da neue Lösungskonzepte stricken, um aus der Haftungsfalle rauszukommen.
Es kommt ja noch eins dazu. Wir haben ja zum Teil auch überholte Versorgungszusagen dabei. Es gibt sozusagen Entgehaltszusagen, wo sehr üppige Versprechen gemacht werden, die heute ein Unternehmer nie mehr neu erteilen würde. Ja? Und da sind ja viele Unternehmen auch bestrebt, sozusagen diese Zusagen anzupassen und in eine andere Form zu überführen.
Ja, und da sollte man als Arbeitnehmer unbedingt aufpassen, was man sich sozusagen einkauft oder was man unterschreibt. Also an so eine Zusage ist der Arbeitgeber erstmal gebunden. Ja? Und wenn das abgelöst wird durch was anderes, dann sollte es natürlich ein vernünftiges Äquivalent geben. Das Problem ist, dass natürlich auch Anpassungen nach unten möglich sind. Das geht zum Beispiel über tarifvertragliche Regelungen. Da muss man unter Umständen die bittere Pille schlucken. Aber man sollte sich eben nicht ein X für ein U verkaufen lassen, sondern wenn so ein Umbau ansteht, sollte man genau hinschauen, was passiert da gerade und was bedeutet das für mich unterm Strich.
sprechen wir mal über die Aufklärungspflicht. Der Arbeitgeber hat ja gegenüber seinen Beschäftigten eine Aufklärungspflicht. Bietet das nicht auch ein großes Potenzial für Klagen, weil dann da über was informiert wurde, was vielleicht der Arbeitnehmer so gar nicht auf dem Schirm hatte?
Also das ist in meinen Augen, es ist ein Riesenproblem, ja. Aber es ist in meinen Augen noch nicht befriedigend gelöst, weil tatsächlich der Arbeitgeber nach der herrschenden Rechtsprechung, er muss nicht beraten. Die Rechtsprechung sagt nur, wenn er berät, wenn er sich zum Beispiel jemand ins Haus holt, einen Makler oder so, wenn er berät, dann muss er richtig und vollständig beraten. Und wenn er das nicht tut, dann ist er in der Haftung. Also es ist so eine Gratwanderung zwischen beraten müssen und die Füße stillhalten und gar nichts machen und beraten aber dann richtig und vollständig. Und ich würde auf jeden Fall dazu tendieren, als Arbeitgeber Letzteres zu tun, mir Profis ins Haus zu holen, die auf die dann die Aufgabe delegieren, diese Aufklärung vollständig zu vollziehen. Denn ich glaube, dass die Rechtsprechung, die ist da schon seit Jahren, seit Jahrzehnten im Fluss. Und ich glaube, dass der Zeiger in Richtung echte Beratungspflicht irgendwann ausschlagen wird.
Lassen Sie mich nochmal ein Stichwort aufgreifen, was Sie anfangs schon genannt hatten, und zwar die Sanierungsklausel der Pensionskassen. Das ist die Möglichkeit, dass eine Pensionskasse, wenn es mal nicht mehr so gut läuft, wie wir es gerade in den letzten Jahren hatten, mit einem sehr niedrigen Zins Leistungen anpassen kann. Muss ein Arbeitnehmer das hinnehmen?
Also der Punkt ist der, dass das System ist ja so, dass wir ein Dreiecksverhältnis haben. Wir haben den Arbeitgeber und wir haben eine Pensionskasse. Und die Pensionskasse darf satzungsgemäß, also wenn die das in der Satzung sauber geregelt haben, darf die Änderungen vornehmen, im sogenannten Future Service zum Beispiel Kürzungen vornehmen. Und das schlägt dann auch erstmal durch auf den Arbeitgeber. Aber es gibt den Paragraphen 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz. Und da steht drin, dass der Arbeitgeber dafür gerade stehen muss. Auch wenn es jetzt bei einem Dritten irgendwie schief läuft, dann muss er für das ursprünglich Zugesagte haften und das auffüllen. Da gab es gerade vor ein paar Jahren einen Fall, das ist die Versorgung bei den Banken. Da gab es so eine Kürzung um bis zu 25%, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gab es Banken, die haben von sich aus gesagt, klar, füllen wir auf, kein Problem. Und es gibt welche, die stellen sich quer und die muss man jedes Mal verklagen. Und so ist es halt auch bei anderen Arbeitgebern. Also man muss da genau hinschauen. Also Quintessenz ist, die dürfen das, aber es tut dem Betriebsrentner, wenn er die richtigen Schritte einleitet, nicht weh.
Nehmen wir jetzt mal den Fall, der Arbeitgeber hat jahrelang eine Rente gezahlt und jetzt fällt dem Rentner auf, irgendwas stimmt da nicht, das wurde irgendwas falsch berechnet. Er klagt, bekommt Recht. Sie hatten vorhin den Fall, bis 2002 hätte er dann rückwirkend das zahlen müssen. Gilt das immer oder gibt es da auch eine Verjährungsfrist rückwirkend?
Also das habe ich vorhin so ein bisschen verkürzt dargestellt. Der Punkt ist der, wenn ich so ein, also angenommen, ich kriege seit 2002 Rente, es wurde nie angepasst und ich wache jetzt auf und sage, hoppla, da steht mir was zu, dann wird für die Zukunft eine neue Rente berechnet und zwar ausgehend vom Zeitpunkt des Rentenbeginns wird da der Teuerungsausgleich vorgenommen. Und die große Frage, die sich stellt und die leider noch streitig ist, das sehen die Arbeitsgerichte unterschiedlich und obergerichtlich ist es noch nicht geklärt, ist die Frage, ob ich aus Verzug Schadenersatzansprüche habe. Es ist so, dass Paragraph 286 BGB sagt, wenn jemand in Verzug gerät, muss er den dadurch entstehenden Schaden ersetzen. Und wir haben eine gesetzliche Regelung, die kalendermäßig bestimmbar zumindest sagt, alle 3 Jahre ab Rentenbeginn muss angepasst werden. Das heißt, ich habe fixe Termine, der Arbeitgeber kommt seiner Pflicht nicht nach, dann muss das nachgeholt werden. Das ist die große Frage, ist diese Anpassungsprüfpflicht eine sogenannte Hohlschuld, also muss der Arbeitnehmer aktiv werden? Das gibt starke Stimmen, die sagen das. Nach dem Gesetzeswortlaut und anderer Meinung ist es aber eine Bringschuld des Arbeitgebers. Der muss seinen Laden sauber halten, der muss die gesetzlichen Vorgaben einhalten und dazu gehört die Anpassung nach § 16. Das heißt, man kann zusätzlich zu der Erhöhung für die Zukunft auch einen Verzugsschaden geltend machen, wenn der Arbeitgeber alle 3 Jahre ab Rentenbeginn angepasst hätte, 2005, 2008 und so weiter, dann hätte ich ja früher eine höhere Rente gekriegt und das ist mein Schaden, der mir entgangen ist.
Nun gibt es ja eine rege Rechtsprechung auch zu den Themen der betrieblichen Altersversorgung. Das wird ja von den Bürgern gar nicht so verfolgt, sondern eher nur von den Fachleuten. Aber mal die Frage an Sie. Gab es denn in der jüngeren Vergangenheit ein Urteil, was die, oder auch mehrere Urteile, was die Landschaft der Betriebsrenten deutlich verändert hat?
Naja, da gab es eine ganze Reihe von Entscheidungen. Ich muss gestehen, mir fällt jetzt so spontan nichts ein, was irgendwie so ein Meilenstein wäre. Also eine Sache ist natürlich dieses Thema die Haftung für die Aufklärung, weil das war ganz, ganz, ganz lange, wurde das weggewischt, ja, sowohl im Versicherungsvertragsrecht als auch im Betriebsrentenrecht. Da hat man gesagt, nein, der Arbeitgeber muss nicht aufklären. Jetzt ist es aber vollkommen richtig, zumindest für den Fall, dass er irgendwas erzählt, dann muss das auch richtig sein. Es gibt interessante Aspekte aus dem Bereich des Versicherungsvertragsrechts jetzt ganz frisch auf dem Tisch, was interessant ist, nämlich die Frage, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel, ich habe eine Direktversicherung abgeschlossen. Das ist ein Lebensversicherungsvertrag, den ich als Betriebsrente über meinen Arbeitgeber einrichte. Und da zahle ich irgendwie ein paar Euro 50 ein und nach 5 Jahren scheide ich bei meinem Arbeitgeber aus oder nach 6 und dann sind da 6.000 Euro drin. Die werden mir im Zweifel im Alter eine Rente von ein paar Euro 50 im Monat bringen und ich habe jetzt vielleicht gerade dringende Anschaffung und will an das Geld ran. Dann erfährt man, ja, sorry, das ist eine betriebliche Altersversorgung, das ist eine Rente, da kommt man nicht ans Kapital. Und jetzt kommt der Zirkelschluss, da sagt die Rechtsprechung jetzt, der Versicherer, der so eine Versicherung verkauft, der muss darauf hinweisen, hoppla, das ist eine Betriebsrente, da gibt es eine Sperrwirkung, du kannst das nicht kapitalisieren, was der Normalfall bei einer Lebensversicherung wäre. Und dann muss er den Versicherungsnehmer so stellen, als ob er richtig beraten worden wäre. Das heißt, man kriegt als Schadenersatz nach § 6 VVG das Kapital. Und da schließen sich natürlich interessante Fragen an, nämlich was passiert bei Renteneintritt. Die Sperrwirkung des Betriebsrentengesetzes ist ja immer noch da. Der Vertrag besteht fort. Man kann dann also 30 Jahre später kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne meine Rente. Also es sind unheimlich spannende Dinge, ja, die da angetreten werden. Ja. Und das ist ein sehr, sehr breites Feld und schwer zu überschauendes Feld. Eine andere Entscheidung ist zum Beispiel gerade, die betrifft die letzte Anpassungskampagne von der Commerzbank. Die waren eigentlich nett, aber haben es falsch gemacht. Also wie es so oft ist, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Die haben gesagt, wir können aus wirtschaftlichen Gründen nicht anpassen. Es geht uns ganz schlecht, aber wir zahlen freiwillig 2%. Anpassung angepasst werden hätte müssen in meinen Fällen so zwischen 9% und 12%. Und ja, da sind wir in Frankfurt und in Berlin vor den Arbeitsgerichten. In Frankfurt gibt es ein positives Urteil schon, das ist beim LAG jetzt. Und in Berlin gibt es mehrere positive, teilweise von mir, teilweise von Kollegen. Und die sagen halt, nee, sorry, also so geht das nicht. Ja, ihr müsst schon die volle Anpassung liefern. Das sind aber dann so Einzelfallentscheidungen.
Wie ist denn so jetzt aus Ihrer Erfahrung, auch aus Ihrer Arbeit, die Erfolgsquote, wenn man klagt vor Gericht in Sachen betrieblicher Altersversorgung? Und würden Sie sagen, da gibt es eher eine arbeitnehmerfreundliche Rechtsprechung?
Also zum einen, ja, ich denke schon, es ist auf jeden Fall arbeitnehmerfreundlich. Also ich würde es aber auch nicht sagen arbeitgeberfeindlich. Ich glaube aber, es gibt zwei ganz wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass die Rechtslage zwar insgesamt hochkomplex ist, dass es aber in den Rechtsstreitigkeiten meistens um Rechtsprobleme in Form von Schubladen gibt. Also das ist nicht so verzweigt und verästelt an vielen Stellen, wie es sonst im Arbeitsrecht der Fall ist. Das heißt, es geht meistens um ein oder zwei Rechtsfragen, die sich relativ leicht klären lassen. Und deswegen ist die Erfolgsquote tatsächlich hoch. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass die Arbeitsrichter, das ist gar nicht böse gemeint, das sagen die auch von sich aus, die sind halt für Kündigungsschutz und so weiter geschult und fit, aber im Betriebsrentenrecht nicht so. Das ist, wie gesagt, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, das sagen die Richter von sich selber. Das heißt, man muss manchmal auch bis in die zweite Instanz gehen, wo es dann Fachkammern gibt, um kompliziertere Fragen entschieden zu bekommen. Aber unterm Strich sind die Erfolgsquoten sehr gut.
Muss man denn als Betriebsrentner, wenn man sich ungerecht oder unfair behandelt fühlt, gleich vor Gericht ziehen? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten? Sie hatten ja vom Versicherungsvertragsrecht vorhin gesprochen. In der Versicherung habe ich ja den Ombudsmann, wo ich erstmal so niedrigschwellig für mein Recht sozusagen eintreten kann. Gibt es ähnliche Lösungen für die Betriebsrenten?
Also zum Ombudsmann muss man sagen, das ist auf der einen Seite eine super Einrichtung, auf der anderen Seite, das wissen viele nicht, der trifft keine, also der kann keine Entscheidung treffen, wo es einen streitigen Sachverhalt gibt. Damit sind schon 80-90% der Fälle vom Tisch. Nur wenn es eine Rechtsfrage gibt, die noch im Streit ist und das wirklich isoliert zum Ja oder Nein führt, dann macht es Sinn, zum Ombudsmann zu gehen. Leider gibt es das im Betriebsrentenrecht in der Form nicht. Das heißt, man muss tatsächlich zu Gericht gehen. Es sei denn, es geht um Streitigkeiten aus dem Versicherungsvertrag, wo es dann ja solche Instrumente wie Ombudsmannverfahren gibt oder Sachverständigenverfahren gibt, wo man ein bisschen anders rangehen kann.
Und erstmal zum Betriebsrat gehen? Wäre das eine Lösung?
Ja, aber auch da ist natürlich die Frage, also wenn sowas in eine Mediation dann mündet oder so ein Gespräch im Kreis mit dem Betriebsrat, dann braucht man A, einen sehr guten Betriebsrat, einen engagierten Betriebsrat, der auch fachlich gut aufgestellt ist. Mhm. Also ein Versuch ist es sicherlich immer wert. Meine Erfahrung ist, man kommt da leider meistens nicht weiter. Natürlich gibt es diese klassisch betriebsverfassungsrechtlichen Themen, die dann klar über den Betriebsrat geregelt werden müssen, der im Übrigen auch an vielen, vielen Stellen im Betriebsrentenrecht mitsprechen und mitwirken muss, bis hin zur Einigungsstelle, wo dann eben auch erzwingbar Dinge geregelt werden. Aber was so die kleinteiligen Themen anbelangt, da scheitert man leider oft schon daran, über den Betriebsrat an Unterlagen zu kommen oder irgendwie eine Mitwirkung zu erzielen. Aber trotzdem, die Idee ist gut, ja, und das hängt wirklich vom Betrieb ab und von der Qualität der Betriebsratsarbeit.
Jetzt haben wir viel über die Betriebsrentner gesprochen, die aus welchen Gründen auch immer klagen. Gibt es denn auch den Fall andersrum, dass der Arbeitgeber irgendwie klagt? Und wenn ja, aus welchen Anlässen?
Also die Arbeitgeber, die sind natürlich immer an diesen Rechtsstreitigkeiten beteiligt und die haben unter Umständen zum Beispiel Auseinandersetzungen mit ihren Vertragspartnern, also sei es ein Lebensversicherer bei einer Direktversicherung oder sei es auch eine Pensionskasse. Das kommt aber eher selten vor. Also ein denkbarer Fall ist zum Beispiel bei Direktversicherungen der Umstand, dass ich als Arbeitgeber das ja brauche als Instrument, um mir selber den Rücken frei zu halten. Und wenn die Lebensversicherung jetzt sich nicht mehr vertragstreu verhält, zum Beispiel, was in den letzten Jahren regelmäßig passiert ist, in ihren Verträgen einfach mal den Rentenfaktor anpasst, was dann die Leistung zusammenschmilzt, dann kann ich mich dagegen wehren und dann kann ich klagen. Ich bin ja Versicherungsnehmer, bis der Arbeitnehmer ausgeschieden ist oder in Rente geht und kann dann auch entsprechend meine Rechte als Arbeitgeber durchsetzen.
Zum Schluss unserer Gespräche stellen wir immer zwei wiederkehrende Fragen. Die erste zielt auf einen neuen Job für Sie. Also wir nennen Sie jetzt hiermit zum Rentenminister in Deutschland und würden von Ihnen gern wissen wollen, was wäre die erste Maßnahme, die Sie in dieser Funktion für das deutsche Rentensystem in Gang setzen würden?
Also da liegen mir zwei Sachen auf der Seele. Das eine ist die steuerliche Seite. Ich finde die komplette Besteuerung von Rentnern halte ich für eine Räuberpistole, für eine Riesensauerei, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind die Leute arbeiten ihr Leben lang und zahlen ein und bilden dann auch noch für ihre eigene Sicherheit Rücklagen und die werden dann nochmal besteuert. Das halte ich für ungerecht. Das ist vielleicht ein bisschen naiv. Ich weiß, wir brauchen die Steuern auch, aber das halte ich für ein Thema. Und was ich wirklich, also da kann man sich nur die Haare raufen, das ist die Unfähigkeit der Politik, einfache, klare Strukturen und Regeln zu schaffen, das System zu entschlacken, um die betriebliche Altersversorgung attraktiver zu machen. Das Thema ist, wir haben 5+X Durchführungswege und eine hochkomplexe Rechtslage, steuerlich, sozialversicherungsrechtlich, versicherungsvertraglich, betriebsrentenrechtlich. Und das hält viele Arbeitnehmer, aber vor allem auch viele Arbeitgeber davon ab, die Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung zu nutzen.
Die zweite Frage, die wir Ihnen auch noch stellen möchten, wie sind Sie denn persönlich fürs Alter aufgestellt? Sie haben ja sicherlich eine Betriebsrente.
Also ich bin natürlich viel zu schlecht aufgestellt, wie es immer
der Schuster hat die schlechtesten Leisten.
Mit den Spezialisten ist. Naja, ich habe tatsächlich das, was möglich war, mal vor Jahren gemacht, aber der Rest läuft über private Anlageformen, weil ich als Selbstständiger so ein bisschen aus dem System rausfalle. Also das, was möglich ist, habe ich mal gemacht, aber das sind kleine Verträge, die da laufen, und der Rest ist reine private Vorsorge. Es ist ohnehin heute natürlich wahnsinnig schwer zu sagen, wo steuert das Ganze hin. Niedrigzinsphasen, Lebensversicherer stehen teilweise in Schieflage. Wir haben ganz viele, die sind schon unter verschärfter Beobachtung der BaFin. Also ich glaube, da muss auch der Gesetzgeber so ein bisschen nachjustieren, um das System nachhaltig am Laufen zu halten, weil da einfach ganz, ganz viele Menschen dranhängen und ganz viele Schicksale und die Zukunft unserer zukünftigen Rentner.
Dr. Jürgens, herzlichen Dank für das informative Gespräch. Wir wünschen Ihnen bei allen Klagen und bei allen Prozessen, die Sie in Zukunft noch führen müssen, immer ein gutes Händchen und viel Erfolg für Ihren Mandanten.
Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, und auf Wiederhören.
Ja, machen Sie es gut. Tschüss. Also Klaus, ich habe aus dem Gespräch behalten, wenn ich irgendwie Probleme mit einer Betriebsrente habe, es lohnt sich zu klagen, denn man bekommt oft Recht als Rentner oder auch als Arbeitnehmer.
Ja, das ist sicher in vielen Fällen so. Das beste Beispiel ist ja die Inflationsanpassung. Da ist die Gesetzeslage relativ klar. Und Dr. Jürgens hat ja gesagt, es lohnt sich, diese Verfahren gehen zum hohen Prozentzahl zugunsten der Betriebsrentner aus.
Ja, und was sich auch wieder zeigt, die Betriebsrente, das ist einfach ein unheimlich kompliziertes Thema. Wenn da so die Arbeitsgerichte sogar in der ersten Instanz sagen, das ist nicht unbedingt unser Fachgebiet, und dann Herr Jürgens meint, man muss manchmal bis zur zweiten Instanz gehen, weil da die Fachleute sitzen.
Ja, das ist ja das Traurige dran. Du gehst vor Gericht und dann hast einen Richter, der das gar nicht so richtig versteht, worum es da geht. Ja. Also da haben wir sicher noch ein bisschen Nachholbedarf, vor allem wahrscheinlich in der ersten Instanz, dass wir also nicht nur Fachanwälte haben für Arbeitsrecht und dergleichen, sondern vielleicht auch Fachrichter, die sich auf ein bestimmtes Gebiet auch spezialisiert haben.
Ja, Betriebsrentenrichter, sowas
wäre das. Das wäre eine Idee. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Für heute soll es das gewesen sein.
Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.